Den Römerbrief, Kapitel 9, Vers 30 bis Kapitel 10, Vers 4. Römer 9, Vers 30 bis 10, Vers 4. Da schreibt der Paulus: Was sollen wir nun sagen? Heiden nämlich, die nicht nach Gerechtigkeit trachteten, haben Gerechtigkeit erlangt. Aber die Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt. Israel dagegen, das dem Gesetz der Gerechtigkeit nachtrachtete, ist zu diesem Gesetz nicht gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern wie aus Werken geschah. Sie stießen an den Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Felsen des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ihr Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Gebet zu Gott für sie ist, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht kannten und die eigene geltend zu machen suchten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht untergeordnet. Denn das Ende des Gesetzes ist Christus zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Zu Jesus kam einmal ein Mann, der ihm eine kluge Frage stellen wollte. Der fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ich weiß ja nicht, was Sie ihm geantwortet hätten, wenn der heute Morgen zu Ihnen gekommen wäre, hier so auf dem Weg zur Kirche. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Sie gehen doch gerade zur Kirche, da müssen Sie das wissen. Der kam also zu Jesus und Jesus sagte: Du kennst die Gebote. Und dann hat er ihn so die Zusammenfassung der Gebote sagen lassen: Du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und er sagte: Tue das, so wirst du leben. Wichtig, er sagt: Tue das, so wirst du leben. Später kam der Paulus, viele Jahre später, ins Gefängnis von Philippi, weil er dort so bei einer Wahrsagedame diesen Wahrsagegeist ausgetrieben hatte und sie dann nicht mehr wahrsagen konnte. So hatte er ein Geschäft ruiniert, denn ihre Herren verdienten damit Geld. Und deshalb kam er ins Gefängnis wegen geschäftsschädigenden Verhaltens. Und da gab es nachts so ein kleines gezieltes Erdbeben Gottes, sodass dieses Gefängnis seine Türen plötzlich offen stehen hatte und sogar die Fesseln irgendwie sich lösten. Und dieser Gefängniswärter, der wollte sich umbringen, aber der Paulus rief ihm: Tu es nicht. Und dann lud er diese Gefangenen, die er wahrscheinlich selbst geschlagen hatte, zu sich ins Wohnzimmer ein und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ist erstaunlich, eigentlich müssen ja die Gefangenen gerettet werden, aber jetzt wollte der Chef des Gefängnisses wissen, was er tun muss, damit er gerettet wird. Und was sagt Jesus ihm? Sagt er: Wie heißen die Gebote? Oh, der hatte überhaupt keine Ahnung von Geboten Gottes. Das war ein richtiger Heide. Nein. Paulus sagt ihm: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und deine ganze Familie gerettet. Und dann hat er ihm sicher ein bisschen was erklärt, denn von Jesus hatte der ja auch keine Ahnung. Weshalb ich das sage: Der Paulus sagte ihm nicht mehr: Tue das, so wirst du leben, sondern er sagte: Glaube an den Herrn Jesus. Und da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Im Alten Testament gab es ein Gesetz Gottes, einen Teil davon kennen wir, einen Teil davon sind die 10 Gebote, aber da gehören noch viel mehr dazu, Opfergesetze und andere Dinge. Und da hieß es: Tue das, so wirst du leben. Das heißt, du musst die Dinge anwenden, du musst Opfer bringen. Aber als Jesus starb am Kreuz, hat er diese Gesetzeszeit beendet. Denn in der Bibel steht es: Jeder, der nicht alles hält, was in diesem Gesetz steht, verflucht ist von Gott. Und als Jesus am Kreuz starb, steht dort in Galater 3, Vers 13, trug er diesen Fluch des Gesetzes. Denn er starb als einer, der fern von Gott war. Er sagte: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und diese Gottesferne war ein Teil dieses Fluches des Gesetzes. Seitdem Jesus dort am Kreuz starb, ist der Gesetzesweg, um zu Gott zu kommen, zu Ende. Das heißt, es braucht sich keiner mehr abstrampeln und irgendwelche Opfer bringen, oder sagen, heute tue ich dies und morgen jenes und irgendwann werde ich zu Gott kommen. Der Gesetzesweg ist zu Ende, indem Jesus unsere Sünde und den Fluch des Gesetzes mit an das Kreuz trug. Und ab dieser Zeit gilt nicht mehr das Wort, tue das, so wirst du leben, sondern glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du leben. Was bedeutet es, wenn ich an Jesus glaube? Es bedeutet nicht, dass ich für wahr halte, dass er der Sohn Gottes ist. Das ist zwar wichtig, sondern Glauben bedeutet, dass ich mich ihm anvertraue. In einer normalen Ehe glaubt ein Partner an den anderen und das bedeutet, dass er sich ihm anvertraut. Und genauso ist der Glaube an Jesus, dass ich mich ihm als Partner für Zeit und Ewigkeit anvertraue und ihm das auch sage. Ich möchte für Zeit und Ewigkeit dir gehören. Wir sehen also den Unterschied. In der Gesetzeszeit galt das Wort »tue das«. Und die Gesetzeszeit ging mit dem Tod Jesu zu Ende, als er den Fluch des Gesetzes trug. Und seit der Zeit haben wir eine sogenannte Gnadenzeit, wo es nicht mehr heißt tue, sondern glaube an den Herrn Jesus Christus. Es ist klar, wenn ein Weg zu Ende ist, ist es schlecht, wenn ihn einer weitergeht. Wenn ich im Wald einen Holzweg erwische, führt er zwar in den Wald rein, aber dann ist er zu Ende. Schluss. Wenn heute einer einen Geldschein dabei hätte, wo drauf steht 1 Million, den er noch aus dieser Inflationszeit hat, den könnte er uns allen zeigen, der würde niemand beeindrucken. Höchstens irgendein Sammler, der sagt, ich gebe dir 5 Mark dafür, dann kriege ich den. Das heißt, Dinge, die vorbei sind, sind erledigt, mit denen kann man niemand mehr imponieren. Und dann, wenn ein Weg abgeschlossen ist, ist es sinnlos, ihn zu gehen. Wer also heute noch sagt, ich möchte dadurch, dass ich Gesetze befolge und tue, zu Gott kommen, ist auf dem Holzweg. Israel tut es leider noch, das steht hier ja. Israel trachtet danach, dieses Gesetz Gottes zu erfüllen und der Paulus sagt, tut mir leid, sie sind auf dem Holzweg. Ich war mal in Israel vor vielen Jahren und wir haben ein Stück weit das miterlebt. Es war interessant. Wir waren in einem religiösen Kibbutz, wo also wirklich gläubige Juden arbeiten und die hatten dann Probleme. Was machen wir mit den Kühen, die am Sabbat hier auch Milch kriegen? Lassen wir die schreien bis zum nächsten Tag oder melken wir die? Das ist aber wiederum Arbeit, das wollen wir nicht. Was machen wir mit den Hühnern, die Eier legen an dem Tag? Lassen wir die so lange drin und am nächsten Tag haben wir dann Rührei überall in den Nestern? Oder nehmen wir die raus? Das wäre aber Arbeit. Oder wenn so eine Frau vielleicht durch den orthodoxen Teil Jerusalems ging mit Hosen an, die könnte sich hinterher sicher zur Reinigung begeben, weil sie angespuckt würde, mindestens. Oder wenn einer am Sabbat da mit dem Auto durchfahren würde, hätte er vielleicht ein paar Löcher in seinem Auto, wenn er überhaupt durchkäme. Das heißt, die Leute sind richtig ernst bedacht, den Willen Gottes zu tun, so wie sie ihn verstehen. Wir würden sagen, was ihr macht, ist Blödsinn, das wollte Gott gar nicht. Aber sie versuchen ihn zu tun und der Paulus sagt, tut mir leid, ihr seid völlig auf dem Holzweg. Wie ist das eigentlich in Deutschland? Gibt es da auch so gläubige Tour? Ab und zu haben wir mit Konfirmanden das mal gemacht, da sollte jeder 2, 3 Leute fragen, was ein Christ ist, was einen Menschen zu einem Christen macht. Das war ganz interessant. Da haben wir mindestens 10 bis 20 verschiedene Antworten gekriegt. Eine Hauptantwort war die, ein Christ ist ein Mensch, der die 10 Gebote hält. Ist das schön? Dann gäbe es auf der ganzen Welt keinen einzigen Christen. Oder kennen Sie irgendjemanden, der die 10 Gebote schon zu 100% und immer gehalten hat? Das erste Gebot heißt nämlich, ich bin der Herr, dein Gott, ich bin Nummer 1 in deinem Leben. Kann jeder mal testen, ob Gott heute Nummer 1 in seinem Leben war. Als du aufgestanden bist, woran hast du zuerst gedacht? Viele von uns haben zuerst an irgendwelche Sorgen gedacht, die sie von gestern noch verfolgen oder die vielleicht morgen auf sie zukommen. Und sie haben noch nicht mal Gott zugetraut, dass er für diese Sorgen zuständig ist. Das war vielleicht ein erster, vierter oder fünfter Gedanke. Und in der Bibel steht, ich bin Nummer 1 in deinem Leben. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, selbst bei Christen ist das oft noch nicht so. Geschweige denn bei Leuten, die Christus gar nicht kennen. Wenn also jemand sagt, wer die 10 Gebote tut, der ist ein Christ, dann sagt er erstens, ich bin's nicht und die anderen auch nicht. Obwohl er meistens das nicht weiß. Andere Leute sagen, Christen sind Leute, die Nächstenliebe üben. Das ist schön, Nächstenliebe ist wichtig, genauso wie die Gebote Gottes wichtig sind. Aber erstens, wer von uns übt immer Nächstenliebe? Und vor allen Dingen, wer übt sie immer richtig? Man kann die ja auch völlig falsch üben. Und außerdem, durch Nächstenliebe werde ich in ihren Christ. Auch Moslems lieben ihre Kollegen und ihre Mitmoslems, ihre Mitbrüder und sind trotzdem keine Christen. Das heißt, wer auf der Ebene des Tuns zu Gott kommen möchte, ist immer auf dem Holzweg. Mir fiel da so ein dummes Beispiel ein. Wenn jemand einen wunderbaren Urlaubsort hat in der Schweiz und sagt, das ist doch furchtbar primitiv, sich jetzt in sein Auto zu setzen, da auf all diese vorgefertigten Straßen und dahin zu fahren. Ich mache das anders, ich baue mir meinen Weg selbst in die Schweiz. Ich werde nicht das nehmen, was die anderen schon gemacht haben, ich mache das alles selbst. Ich meine, das gibt es zum Glück nicht, aber würden wir sagen, der wird sein Ziel nie erreichen. Schon bei der Verhandlung, bei dem ersten Acker, ob er da einen Weg drüber bauen darf, würde er scheitern, oder beim dritten oder vierten. Jemand, der auf der Ebene des Tuns heute noch zu Gott kommen möchte, ist absolut auf dem Holzweg. Auf dieser Ebene kommt niemand mehr zu Gott, egal was er tut. Sondern der Weg, den wir heute haben, ist der Weg des Glaubens. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Was bedeutet das Glauben? Es bedeutet, dass ich Jesus Christus danke dafür, dass er für mich starb und den Fluch des Gesetzes trug, ihm dafür danken, dass er mir immer vergibt und ihn bitten, komme in mein Leben. Das bedeutet Glauben. Und das ist ein Weg, der zu Gott führt. Das haben viele Leute ausprobiert und die Bibel sagt es ganz klar. Jesus sagt, ich zeige euch den Weg, ich lehre euch die Wahrheit, ich weise euch auf das Leben hin. Nein, er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das heißt, ich empfange alles nur in seiner Person. Der Inhalt des Christseins ist nicht 10 Gebote halten, der Inhalt des Christseins ist Christus. Und er ist das Gesetzesende, nicht mehr das Tun, sondern das Glauben zählt. Hier steht noch so ein Wort von Gerechtigkeit. Die einen wollten sie, die anderen wollten sie nicht, dann haben sie doch gekriegt. Was bedeutet das, wenn ich in Gottes Augen gerecht werde? Gibt es irgendjemand unter uns, der heute Morgen in Gottes Augen gerecht ist? Ich denke, ganz viele. Denn wenn ich Christ geworden bin, das müssen wir gut zuhören, wenn ich Christ geworden bin, hat Gott meine Ungerechtigkeit Christus zugerechnet und seine Gerechtigkeit mir zugerechnet. Luther bezeichnete das mal als den seligen Tausch. Christus nimmt meine Lumpen und schenkt mir seinen Festtagsanzug. Meine Ungerechtigkeit wird ihm zugerechnet und seine Gerechtigkeit wird mir zugerechnet. Das heißt, ich bin gerecht, weil Gott es mir zuspricht. In meinem Verhalten bin ich leider noch nicht immer gerecht, aber in der Zusage Gottes, der sagt, du bist gerecht, weil dieser gerechte Christus sein Leben für dich gegeben hat. Steht in 2. Korinther 5, Vers 21, er hat den, der von keiner Sünde wusste, an unserer Stelle zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, jeder Christ ist in Gottes Augen ein Gerechter. Warum? Nicht, weil er fehlerfrei ist, sondern weil dieser wunderbare gerechte Christus in sein Leben kam, der für ihn starb. Weil ich glaubend Christus gebeten habe, der Chef und Herr meines Lebens zu werden, bin ich in Gottes Augen ein Gerechter. Was ich jetzt lernen muss, ist natürlich, dass ich auch mein Verhalten ihm öffne. Manche Leute sagen, das ist viel zu einfach. Einfach so Jesus in sein Leben annehmen, ihm danken dafür, dass er für dich gestorben ist. Das könnte ja jedes Kind machen, das ist viel, viel zu einfach. Ich dachte da über einen Vergleich nach. Wenn einer sich mit der Chemie beschäftigt und feststellt, Wasser besteht aus H2O, also aus 3 Atomen, so ein bisschen wenig für so ein wichtiges Grundelement, was wir täglich brauchen. Während so ein Blutkörperchen, das hat immerhin 2378 Atome. Ist doch viel imponierender. Also Wasser ist mir viel zu primitiv mit diesen 3 Atomen, so als Grundmittel. Ich halte mich mehr an die Dinge, die mindestens 1000 Atome haben, aufwärts. An die Moleküle, die will ich jetzt in meinem Leben verwenden. Ist auch ein erfundenes Beispiel, ziemlich dumm. Dadurch, dass Dinge einfach sind, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht wahr sind. Mancher hält unter uns den Glauben an Jesus für viel zu einfach. Und dann sagt die Bibel hier und auch der Paulus, dass Jesus für viele ein Stolperstein ist, ein Fels des Ärgernisses. Klar, wenn die so richtig loslegen, um Gott zu gefallen durch all das, was sie tun, und dann plötzlich da drüber fallen und sagen, oh, du musst nur Jesus annehmen und ihm danken für seine Vergebung, dann ärgern sie sich darüber und sagen, das ist viel zu primitiv. Und dann fallen sie auf die Nase und bleiben dort liegen und kommen nicht zu Gott. Ich weiß nicht, was deine Lage ist, ob du noch jemand bist, der meint, auf der Ebene des Tuns sein Leben zu ordnen, oder ob du jemand bist, der merkt, dass es eigentlich die Ebene des Glaubens ist und nur Christus in dir der Richtige ist vor Gott. Wie sieht es aus? Hier heißt es, Christus ist des Gesetzes Ende. Wir hatten gesagt, als Jesus am Kreuz starb, war die Gesetzeszeit zu Ende. Das Tun war nicht mehr der Mittelpunkt, sondern das Glauben fing an. Glauben, Christus, annehmen. Wie sieht es aus mit Christen? Mit ihrem Tun, mit ihrem Glauben? Sollen wir noch glauben? Sollen wir noch tun? Was bedeutet es? Hat das Gesetz für mich noch Geltung oder nicht? Ich denke, die 10 Gebote Gottes gelten immer noch. Denn das Wort, was hier im Griechischen steht für das Wort Ende, heißt auch das Wort Ziel. Das heißt also nicht nur Christus ist das Ende des Gesetzes, sondern auch erst das Ziel des Gesetzes. Steht dieses Wort Telos. Wenn Christus das Ziel des Gesetzes ist und es in ihm erfüllt wird, ist es furchtbar einfach, den Rest selbst zu erkennen. Denn dieser Christus lebt in dir, wenn du ein Christ bist. Und was macht er in dir? Der ist bestrebt, den Willen Gottes in dir zu tun. Das heißt, das Gesetz Gottes ist für dich keineswegs überholt, sondern dieser Christus in dir möchte Gottes Willen in dir tun. Natürlich ist es insofern überholt, dass du keine Opfer mehr bringen musst, keine Tieropfer, keine 50-Mark-Scheine spenden, um Gott zu gefallen oder Ähnliches. Das ist alles überholt. Aber Christus in dir will das Gesetz Gottes halten. Insofern sind wir auch Leute, die sich bemühen, dieses Gesetz tun zu lernen. Nicht, um dadurch zu Gott zu kommen, umgedreht. Weil sie zu Gott gekommen sind, möchten sie jetzt auch, dass ihr Verhalten ihm offen ist. Und da gibt es auch bei Christen jede Möglichkeit, sich richtig oder falsch zu entwickeln. Manche Christen entwickeln da eine falsche Toleranz. Die sagen, das Gesetz ist überholt, wir haben jetzt ziemlich viel Freiheit. In der Technik gibt es den Ausdruck von Toleranzbreiten. Wenn irgendwo so eine Maschine ist und da werden Teile gefertigt, dann sagt man, gut, bei der Fertigung habt ihr eine Toleranzbreite von 0,01 Millimeter. Das heißt, dieses Teil darf nicht weiter abweichen von der Norm als 0,01 Millimeter. Wenn es weiter abweicht, was geschieht dann? Dann läuft die Maschine und irgendwann läuft sie sich heiß und klemmt. Christen haben manchmal eine zu große Toleranzbreite in dem, was sie tun, und irgendwo fängt es dann an zu klemmen in ihrem Leben. Und dann geht es ihnen genauso wie allen anderen, dann muss man fragen, warum klemmt es bei mir? Was ist die Ursache? Und dann merkt man, aha, da war irgendwas nicht ganz in Ordnung. Und das muss dann geordnet werden. Das Wort Gottes gilt immer noch, auch für uns. Und auch für uns gilt das Wort tun. Den Willen Gottes nicht nur kennen, sondern auch tun. Warum bist du Christ? Ich weiß nicht, wäre interessant, mal 10 Leute zu hören, warum sie Christen sind. Kann man vielleicht in einem kleineren Kreis den einen oder anderen mal fragen. Ich tue das ab und zu mal. Man könnte aber auch fragen, wozu bist du Christ? Wozu bist du denn Christ? In der Bibel steht 4-mal, dass man den Willen Gottes tun soll, wenn man Christ ist. Einmal besteht der Wille Gottes darin, andere Menschen für Christus zu gewinnen. Der Wille Gottes besteht im Gebet mit Dank und Freude, besteht darin, dass wir uns mit Jesus eins machen in der Heiligung und dass wir Gutes tun. Die Frage, ob du das möchtest, Menschen gewinnen, beten, Gutes tun und dich mit Jesus eins machen im Gebet, es wäre schön. Christen sind Leute, die wieder neu tun lernen, was Gott möchte. Aber auf einer ganz anderen Ebene. Nicht um das Verhältnis zu Gott aufzubauen, sondern weil das Verhältnis da ist, um dieses Verhältnis zu entwickeln. Ich habe nur eine Bitte, wenn ihr was sagen möchtet, was wichtig ist, melde dich und du kannst es gerne sagen, aber wenn nicht, bist du ruhig. Ja? Gut. Es wäre also wichtig, Gottes Willen auch als Christ zu tun. Nicht, um dadurch gerettet zu werden, sondern weil ich gerettet bin. Und da gibt es einen interessanten Beschluss einer Kirchensynode im Rheinland, die beschlossen hat, dass die Judenmission heute unsinnig wäre. Denn diese Juden würden ja auch an Gott glauben und deshalb brauchte man sie nicht mehr zu missionieren. Und prompt hat ihnen der Ministerpräsident von Israel ein Glückwunschtelegramm geschickt, der Begin, hat geschrieben, dieser Meinung sind wir schon lange, dass man uns nicht missionieren sollte, sollte uns in Ruhe lassen mit diesem Christus. Und wir freuen uns, dass ihr oder sie auch zu dieser Erkenntnis gekommen sind. Herzlichen Glückwunsch. Der Wortlaut war ein bisschen anders, aber der Sinn derselbe. Was bedeutet es, wenn Christen andere nicht mehr missionieren? Das bedeutet entweder, dass sie vergessen haben, was ihnen in Christus geschenkt wurde, oder dass sie dieses Geschenk in Christus noch nie erkannt haben und deshalb auch gar keine Kraft haben, einen anderen zu gewinnen. Der einzige Zweck, weshalb Christen noch hier auf der Erde sind, ist der, andere Menschen für Christus zu gewinnen. Das war der einzige Befehl, den Jesus seinen Jüngern gab, als er auferstand. Geht hin in alle Welt und lehret alle Völker. Das sagte er nicht einem von ihnen und sagte, den schicken wir als Missionar weg, sondern sagte er allen seinen Jüngern, die dort waren. Das heißt, jeder von uns, der Jesus kennt, ist aufgerufen, für andere zu beten und sie vielleicht einzuladen, damit sie Christus auch kennenlernen. Ich weiß nicht, ob du das möchtest. Manchmal hat man die Angst, dem anderen auf den Wecker zu fallen. Kann man ja auch tun. Aber Jesus ist ein Fels des Ärgernisses und wenn sich die Juden über ihn geärgert haben, wird sich vielleicht auch mancher einmal über uns ärgern. Vielleicht zu Recht, weil wir uns falsch verhalten haben. Vielleicht einfach auch nur, weil er sich über Jesus ärgert. Nun müssen wir eben warten, bis er aufhört, sich zu ärgern und anfängt zu glauben. Ich freue mich über die Menschen, die mir geholfen haben, Jesus kennenzulernen. Ich bin sehr dankbar für sie, obwohl sie alle nicht fehlerfrei waren und auch heute noch nicht sind. Ich könnte mir vorstellen, dass viele für euch dankbar sein werden, wenn sie durch euch Christus kennenlernen, auf diese oder jene Weise. Ich denke noch an einen Mann, den viele oder vielleicht sogar alle namentlich kennen. Es war ein frommer Engländer, der schon in jungen Jahren an seiner Schule einen Bibelkreis gegründet hat. Sie haben viel gebetet zusammen, der dann Theologie studierte, der dann als Missionar nach Amerika ging, um Indianer zu missionieren und nach 2 bis 3 Jahren gescheitert wieder zurückkam. Alles war schiefgelaufen. Er hat diesen Namen John Wesley und Gott hat ihn sicher sehr lieb gehabt. Auf jeden Fall auf der Rückfahrt auf diesem Schiff traf er Christen. Und die haben ihm erklärt, wie schön es ist, wenn man Christus glaubend annimmt. Und dass es nicht darum geht, dass ich irgendwie Gottes Wille tue, sondern dass ich diese Person erst einmal kennenlerne. Es hat ziemlich lange gedauert, bis er in einigen Wochen das anfing zu verstehen. Und dann hat er sein Leben Jesus anvertraut. Und jetzt fing er an zu predigen. In den Kirchen durfte er nicht mehr predigen, weil er da rausgeschmissen wurde. Das hat die Leute geärgert, dieses primitive, plumpe Evangelium von Jesus. Wollten sie nicht hören. Und sagte, gut, dann gehe ich auf die Straße. Und dann hat er diesen Arbeitern gepredigt, zu Tausenden. Und wir wissen nicht, wie viel 10.000 Menschen durch ihn zum Glauben kamen im Laufe der nächsten Jahre. Sein Werk hat sicher ganz England verändert. Es hat die Arbeiterbewegung unterstützt. Es hat Ehrlichkeit in die Gerichte hineingebracht. Es hat mitgeholfen, die Sklaven zu befreien und prägt dieses Land teilweise noch heute. Das heißt, dieser Mann musste erst einmal lernen, von seinem frommen Tun wegzukommen, denn er wollte missionieren, aber er kannte gar nicht Jesus. Er musste erst einmal glauben lernen, Jesus in sein Leben hineinlassen. Und dann fing er wieder an zu tun, aber auf einer ganz anderen Ebene als vorher. Jetzt war es nicht mehr dieser Krampf, sondern jetzt war es der Segen Gottes, der ihn leitete. Und der ist teilweise, obwohl er schon lange tot ist, noch heute zu spüren. Ich will das noch einmal zusammenfassen. Es ging um dieses Wort tun und glauben. Das Wort tun hing an dem Gesetz. Die Gesetzeszeit ging aber zu Ende, als Jesus am Kreuz starb und den Fluch des Gesetzes für mich stellvertretend trug. Seit der Zeit heißt es, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und deine Familie gerettet werden. Dieses Glauben führt aber zu einem neuen Tun. In Gottes Augen bin ich ein Gerechter als Christ, nicht weil ich mich so verhalte immer, sondern weil mir die Gerechtigkeit Christi zugesprochen wird. Und meine Ungerechtigkeit wird ihm zugesprochen. Das ist dieser Tausch. Christus ist das Gesetzesende, aber er ist auch das Gesetzesziel. Und wenn Christus in dir lebt, heißt es, dass das Wort Gottes für dich nicht überholt ist, sondern er möchte es ja in dir tun. Deshalb führt Glaube an Jesus auch zu einem neuen Tun. Und ein Hauptziel dieses Tuns ist, Menschen für Jesus zu gewinnen. Das können wir nur tun, indem wir wirklich glaubend ihm vertrauen, dass er mein Leben in diese Richtung führt. Ein Beispiel war dieser John Wesley. Er musste es lernen, von seinem Tun wegzukommen zum Glauben an Jesus. Und dann konnte er ganz neu tun, weil er es glaubend tat. Und ich hoffe, dass Christus in vielen von uns Gestalt gewinnt und dadurch viele von uns persönlich gesegnet werden und andere gewinnen. Vielleicht ist jemand, der heute Morgen spürte, dass er Christus sein Leben noch nicht ganz anvertraut hat, der kann mit mir gerne beten und bitten, dass sein Leben in Verbindung mit Christus kommt und ihm zur Verfügung steht.